SRF 1.
Uhr. Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Es freut mich, dass Sie eingeschaltet haben. Erdogans sogenannte ganze Wahrheit. Saudi-Arabien habe den Journalisten Khashoggi grausam und vermutlich geplant getötet. Einschätzungen zur Rede des türkischen Präsidenten gleich. Freiheitsberaubung, Nötigung, Drohung. Das Bezirksgericht Winterthur verurteilt 8 Mitglieder der ehemaligen An-Nur-Moschee. Darüber reden wir mit unserem Reporter am Gericht. Raus aus der Sozialhilfe. Jugendliche haben gute Chancen, wenn sie eine Ausbildung machen. Waadt und Bern machen es vor.
Das sind Modelle, die man auch in anderen Kantonen anschauen und einführen sollte.
Und die Chinesen auf der Überholspur. Wie kann die Schweiz vom chinesischen Aufschwung profitieren, ohne unter die Räder zu kommen? Das besprechen wir im Tagesgespräch um 1. Rendezvous heute mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Ja, was ist eigentlich passiert an jenem 2. Oktober, als der regimekritische saudische Journalist Jamal Khashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul zu Tode kam? Schwer zu sagen, ob die ganze Wahrheit je ans Licht kommen wird. Genau das, die ganze Wahrheit, hat der türkische Präsident Erdogan für heute versprochen. Seit kurz nach 11 Uhr spricht er an einer Fraktionssitzung seiner Partei AKP. Philipp Scholkmann, Sie verfolgen diese Rede für uns. Hat Präsident Erdogan denn nun tatsächlich neue Erkenntnisse präsentiert?
Nein, er hat nichts präsentiert, was nicht schon früher bekräftigt wurde. Er fasste im Grunde nochmal zusammen, wie Khashoggi, dieser Kritiker des saudischen Königshauses, am 2. Oktober in das Konsulat ging, um dort Zivilstandspapiere zu holen, ein normaler Behördengang als saudischer Staatsbürger, wie er dann nicht mehr auftauchte, wie seine Verlobte die Polizei alarmierte und wie dann eine umfassende Untersuchung auf der türkischen Seite begann. Erdogan stellte stattdessen Fragen. Warum sind 15 saudische Agenten nach Istanbul gekommen am Tag des Mordes und dann gleich wieder gegangen? Wer gab die Anweisungen? Warum gab es erst viele Tage später Zugang zum Konsulat für die türkischen Behörden? Warum die widersprüchlichen Angaben auf saudischer Seite? Und vor allem, wo ist die Leiche des Toten?
Türkische Medien haben ja schon in den letzten Tagen schockierende Details öffentlich gemacht zu dem, was sich da zugetragen haben soll. Hat Erdogan diese bestätigt?
Man kann sagen, implizit, aber nicht ausdrücklich. Er blieb hinter diesen Details zurück, welche diese Medien in der Türkei in den letzten Wochen veröffentlicht hatten. Was er aber sagte, alles deutet darauf hin, dass Khashoggi brutal ermordet wurde und dass dieser Mord geplant wurde und dass die Untersuchung türkischerseits weitergehe.
Und wie glaubwürdig schätzen Sie das ein, was Erdogan da ans Licht bringt?
Im Grunde überlässt Erdogan die Einschätzung dessen, wie glaubwürdig es ist, im Wesentlichen den Saudis selbst. Er fordert einfach Klarheit auf seine dringenden Fragen und verlangt von der saudischen Seite, dass sie alles tun müsse, um Antworten zu liefern. Er spielt den Ball dabei dem saudischen König zu. Er will es offenbar mit ihm auch nicht völlig verscherzen. Er sagt, er habe Vertrauen, dass der saudische König eine Untersuchung lancieren werde. Und der König, wohlverstanden, Salman ibn Abdelaziz, nicht der Kronprinz, der von manchen als der Drahtzieher hinter der Ermordung von Khashoggi vermutet wurde.
Erdogan fordert eine lückenlose Aufklärung. Den Verdächtigen soll zudem in der Türkei der Prozess gemacht werden. Er stellt sich also quasi als Hüter von Recht und Ordnung dar. Welches Ziel verfolgt er eigentlich selber damit?
Sein Ruf international ist ja selber angeschlagen. Er gilt als zunehmend autoritär, als kein verlässlicher Partner im Westen jedenfalls. Steht unter dem Vorwurf, die Medien am Gängelband zu halten. Er hat sich ja auch überworfen mit US-Präsident Trump. Und hier hat er die Gelegenheit, sich als Staatsmann zu präsentieren und spielt das auch aus in einer Angelegenheit, die in der Türkei und weltweit Empörung ausgelöst hat und wo er auf breiten Konsens hoffen kann.
Danke für diese Einschätzungen, Philipp Scholkmann von der SRF Ausland-Redaktion. Nun weitere Meldungen des Mittags in der Übersicht mit Andrea Abühl.
Die Asylgesuche in der Schweiz gehen zurück. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres haben rund 11.500 Menschen einen Asylantrag gestellt. Das sind gut 17% weniger als im gleichen Zeitraum im Vorjahr und es ist der tiefste Wert seit 2010, wie das Staatssekretariat für Migration mitteilt. Diese Entwicklung sei darauf zurückzuführen, dass sich die Migration über das Mittelmeer stark reduziert habe, heißt es in der Mitteilung. Die Wettbewerbskommission WEKO hat eine Untersuchung gegen den Skihersteller Stöckli eröffnet. Dabei gehe es um mögliche unzulässige Preisabsprachen zwischen Stöckli und den Vertriebshändlern, teilt die WEKO mit. Zudem gebe es Hinweise, dass Stöckli den Händlern den Online-Verkauf ihrer Produkte verbiete. Eine Untersuchung solle die Vorwürfe nun prüfen. Die meisten Jugendlichen schaffen den Ausstieg aus der Sozialhilfe. Dies zeigt ein Bericht der Städteinitiative Sozialpolitik. Sie hat über einen Zeitraum von 7 Jahren alle 17-Jährigen untersucht, die 2010 von Sozialhilfe unterstützt wurden. 3/4 dieser Jugendlichen hätten den Ausstieg aus der Sozialhilfe geschafft. In Frankreich haben die Behörden zum 3. Mal innerhalb 7 Wochen ein wildes Flüchtlingslager am Ärmelkanal geräumt. Rund 1800 Menschen sollen aus dem Lager bei Dünkirchen in andere Unterkünfte gebracht werden. Frankreichs neuer Innenminister Christophe Castaner hatte angekündigt, solche Ansiedlungen künftig nicht mehr zu dulden. In dem Lager hielten sich mehrheitlich Kurden auf, die aus Irak geflohen waren, darunter viele Familien. Sie hofften auf eine Gelegenheit, von Nordfrankreich aus nach Großbritannien zu gelangen. Mitarbeitende der Großbank UBS können in China wieder frei ein- und ausreisen. Das Geschäft in China verlaufe wieder normal, teilt die UBS mit. Vergangene Woche war eine UBS-Mitarbeiterin von den chinesischen Behörden an der Ausreise gehindert worden. Es handelte sich um eine Kundenberaterin in der Vermögensverwaltung, die in Singapur ansässig war. Darauf hatten mehrere Großbanken ihren Angestellten von China-Reisen abgeraten. In der saudischen Hauptstadt Riad hat trotz zahlreicher Absagen die internationale Investorenkonferenz begonnen. Mit der Konferenz möchte das Königreich den Umbau seiner Wirtschaft vorantreiben, die stark von Öl abhängig ist. Teilnehmen will auch der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. Nach dem Tod des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi im Konsulat in Istanbul hatten zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft ihre Teilnahme am Treffen in Saudi-Arabien abgesagt, auch aus der Schweiz. Dazu zählen ABB-Chef Ulrich Spieshofer und Anthony Hayward, Verwaltungsratspräsident der Rohstoffhändlerin Glencore. Die Palästinenserregierung von Mahmoud Abbas und die radikal-islamische Hamas sollen Kritiker routinemäßig festnehmen und foltern. Diesen Vorwurf erhebt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch. Die Organisation berichtet von mehr als 2 Dutzend Fällen, in denen Menschen einzig deswegen festgenommen worden seien, weil sie einen kritischen Text geschrieben oder einer Studenten- oder Politorganisation angehört hätten. Human Rights Watch fordert unter anderem die Europäische Union und die USA auf, ihre Unterstützung für die Palästinenserregierung und die Hamas einzustellen, solange sie diese Praktiken fortsetzten. Das Wetter. Heute ziehen aus Norden zunehmend Wolken auf. Morgen ist es im Osten bewölkt und stellenweise nass. Im Westen scheint zum Teil die Sonne. Die Temperatur erreicht rund 15 Grad. Im Süden ist es mehrheitlich sonnig und mit starkem Nordföhn bis 24 Grad warm.
November 2016. Mehrere Gläubige der Winterthur Anur Moschee misshandeln und bedrohen 2 Männer massiv, weil sie in ihren Augen Spitzel und Verräter sind. Zu diesem Schluss kommt das Bezirksgericht Winterthur und verurteilt 8 von 10 Beschuldigten wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und Drohung. Die Verurteilten werden mit bedingten Freiheitsstrafen zwischen 6 und 18 Monaten oder Geldstrafen bestraft. Raphael von Matt, Sie sind in Winterthur, haben die Urteilsverkündung für uns mitverfolgt. Wie kommt das Gericht zu diesen Schuldsprüchen?
Das Gericht sagt, die Aussagen der Opfer sind glaubwürdig. Es gibt auch eine Beule am Kopf des einen Opfers als Beleg, damals an diesem November 2016. Die Polizei sagt, als sie damals in der Moschee eintraf, die beiden Opfer seien sehr aufgeregt, voller Angst gewesen. Auch das eine glaubwürdige Sache. Es gab einen Hilferuf, ein SMS an einen Polizisten und einen Chatverlauf mit einem Journalisten an jenem Tatabend. Alles das als Belege, dass sich tatsächlich das abgespielt hat, was den 8 Verurteilten auch vorgeworfen wurde.
Das Strafmaß ist weniger hoch als von der Staatsanwaltschaft gefordert. Warum?
Das Gericht hat verschiedene strafmildernde Umstände geltend gemacht. Einerseits ist die Mehrheit der Täter noch sehr jung, so um die 20. also ein milderndes Urteil wegen des Alters. Dann sind die meisten auch nicht vorbestraft. Und das Gericht machte eine Vorverurteilung durch die Medien geltend. Die Täter hätten darunter gelitten. Auch wegen diesen Vorgaben hat man das Urteil etwas milder ausgesprochen.
Unter den Angeklagten waren auch ein 52-jähriger Imam und der 47-jährige Präsident der An-Nur Moschee. Darf der Imam weiter predigen jetzt?
Das Gericht hat das festgelegt, dass der Imam an dieser Aktion beteiligt war. Er hat die beiden Opfer damals an jenem Abend im November 2016 auch in der Moschee festgehalten, also eben auch eine Verurteilung wegen Freiheitsberaubung. Er hat sie aber nicht geschlagen. Eigentlich hätte es auch einen Landesverweis gegeben deswegen, aber weil der Imam Familie, Frau und Kind hier in der Schweiz hat, hat er einen persönlichen Härtefall geltend machen können. Er wird also nicht des Landes verwiesen. Das heißt auch, er kann auch weiter predigen, nicht in dieser Moschee, denn die ist ja inzwischen geschlossen.
Zwei Angeklagte wurden freigesprochen. Was ist bei Ihnen anders als bei den Verurteilten?
Das war eine recht große Gruppe von 10 Personen, die damals die beiden Opfer bedrängt haben, so umringt und eben auch teilweise geschlagen. Aber die zwei waren wohl dabei, aber man konnte ihnen keine strafbare Handlung nachweisen. Sie waren also dabei, haben aber nicht besonders aktiv da mitgewirkt. Deshalb wurden sie freigesprochen.
Welche Bedeutung hat jetzt dieses Urteil heute über den konkreten Fall hinaus für die Debatte um Extremismus in Schweizer Moscheen?
Dazu muss man sagen, dass es ja nicht ein eigentlicher Islamismus- oder Extremismusprozess war. Es waren auch nicht die Behörden, die hier Anklage erhoben hatten, sondern es waren diese beiden Opfer, die bedroht und geschlagen worden waren. Also in dem Zusammenhang kann man jetzt nicht sagen, es ist ein Schlag gegen Islamisten. Aber der Prozess ist dennoch interessant, weil es einen Einblick gibt in diese Moschee, die ja seit Jahren umstritten war, wo auch eine Jugendgruppe aktiv war, die so aktiv war, dass einzelne Mitglieder nach Syrien in den Heiligen Krieg, in den Dschihad gereist sind. Da war also schon ein Umfeld, auch durch einen Imam, der später verurteilt wurde, der auch zu diesem Heiligen Krieg aufgerufen hat. Man hat durch diesen Prozess also hinter diese verschlossenen Mauern etwas Einblick gewonnen und gesehen, dass es solche Zellen oder eben solche Umfelder, wo islamistisches Gedankengut gepredigt und gepflegt wird, dass es solche Zellen gibt. Und in diesem Zusammenhang ist es durchaus ein interessanter und wichtiger Prozess.
Danke, Raphael von Matt, direkt vom Bezirksgericht Winterthur. Und so geht es bei uns im Rendezvous weiter. Die BILAG ist bald Geschichte. Ab nächstem Jahr ändert sich einiges bei den Empfangsgebühren für Radio und Fernsehen. Wir erklären, was genau. Dann Angriffe auf Helfer erschweren den Kampf gegen Ebola im Kongo mit gravierenden Folgen. Und einen Monat nach der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe in Palu.
Und jetzt sieht man wieder Leben, sieht man wieder Kinder, die spielen, die singen.
Von kleinen Lichtblicken, vor allem aber vom langen, mühseligen Weg zurück in den Alltag, handelt unsere Reportage kurz vor eins. Zuerst gibt es zum Thema Sozialhilfe für einmal positive Nachrichten. Die meisten Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die auf Sozialhilfe angewiesen sind, kommen nach ein paar Jahren ohne Sozialhilfe aus. Das zeigt eine neue Untersuchung, die im Auftrag der Städteinitiative Sozialpolitik durchgeführt wurde, einem Netzwerk von über 50 Schweizer Städten. Doch trotz der positiven Nachrichten sieht die Städteinitiative Sozialpolitik Verbesserungspotenzial. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Die Verantwortlichen der Städte wollten es genau wissen. In ihrem Auftrag hat die Berner Fachhochschule in 14 Städten langfristig untersucht, was aus jungen Sozialhilfeempfängern wurde. Ergebnis: Von allen 17-Jährigen, die 2010 auf Sozialhilfe angewiesen waren, kamen 7 Jahre später 3/4 von ihnen ohne Sozialhilfe aus. Erfreut über diese Zahlen zeigt sich Nicolas Galladay, Winterthurer Stadtrat und Präsident der Städteinitiative Sozialpolitik.
Ganz offensichtlich ist es einerseits so, dass unser Schulsystem vorgelagert sehr gut funktioniert und dass es dann eben auch gerade mit der Sozialhilfe, mit auch Ausbildung, mit Lehrstellen dann gelingt, einen grossen Teil zur Sozialhilfe hinauszubringen.
Und zwar sowohl junge Schweizer wie auch junge Ausländer. Doch trotz dieser positiven Erkenntnisse wollen die Verantwortlichen der Städteinitiative Sozialpolitik nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Denn auch wenn die meisten Jungen den Sprung aus der Sozialhilfe schafften, gäbe es doch noch Problemgruppen. Vor allem zwei Risikofaktoren führten dazu, dass junge Leute langfristig auf Sozialhilfe angewiesen seien, erklärt Nicola Galladay.
Es ist grundsätzlich so, dass natürlich die Risiken da sind, wenn man aus prekären Verhältnissen kommt. Und 90% dieser Personen haben keine Ausbildung. Ausbildung ist also sehr wichtig.
Und hier gilt es anzusetzen. Die Städteinitiative schlägt vor, junge Menschen ohne Berufsbildung mit Stipendien zu fördern. Dafür gäbe es schon erste Beispiele.
Gerade die beiden Kantone Bern und Waadt sind da führend, wie man eben mit Systemen von Stipendien statt Sozialhilfe junge Leute nachhaltig befähigen kann, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Und das sind Modelle, die man auch in anderen Kantonen anschauen und einführen sollte.
Stipendien statt Sozialhilfe. Damit das aber funktioniert, ist es wichtig, dass Sozialarbeiter die betroffenen jungen Leute eng betreuen und coachen, damit sich diese für eine wirklich geeignete Ausbildung entscheiden. Und dass es Sanktionsmöglichkeiten gibt, wenn sich die Jungen nicht an die vereinbarten Vorgaben halten. Das zeigen jedenfalls die ersten praktischen Erfahrungen aus Bern und der Waadt.
14 Minuten vor 1. Damit wir Radio hören und TV schauen können, dafür bezahlen wir Empfangsgebühren. Ab Januar 2019 ändert sich bei der Gebühr einiges. So kann man nicht mehr wie jetzt entweder für Radio oder Fernsehen bezahlen, sondern schuldet automatisch für beides Geld. Grund dafür ist die technische Entwicklung. Bereits heute können wir auf unseren Smartphones oder via Internet sowohl Radio als auch TV empfangen. Dafür bezahlen wir in Zukunft weniger als heute. Das Bundesamt für Kommunikation hat am Vormittag alle Neuerungen und Änderungen vorgestellt. Sarah Nowotny war dabei.
No Billag. Das gilt ab Januar 2019. Die Billag hat vor kurzem ihre letzte Rechnung verschickt. Grund ist aber nicht die Volksabstimmung, sondern die Konkurrenz. In Zukunft ist es die Serafe AG, die Geld eintreibt für Radio und Fernsehen. Kein Wunder, freut sich Serafe Kommunikationschef Erich Heinen.
Wir dürfen im Januar 2019 alle unsere Kunden bedienen. Wir dürfen im Januar 3,6 Millionen Kunden anschreiben.
Und die können sich auch ein bisschen freuen. Neu bezahlt jeder Schweizer Haushalt pro Jahr 365 Franken für Radio und Fernsehen, rund 100 Franken weniger als bisher. Weniger Geld pro Haushalt. Das geht, weil die Einnahmen insgesamt höher sind. Denn neu muss praktisch jeder Haushalt für Radio und Fernsehen bezahlen. Und neu kann man nicht, wie bisher, nur Radio oder nur Fernsehen empfangen. Das machte Philipp Metzger, Direktor des Bundesamts für Kommunikation, noch einmal klar.
Wenn in einem Haushalt ein Empfangsgerät steht oder wenn eines angeschafft wird, dann wird der Haushalt dadurch auch abgabepflichtig und muss die gesamte Einheitsabgabe bezahlen.
Im Januar 2019 bekommen allerdings nur wenige Haushalte schon die Jahresrechnung. Die meisten bezahlen erst einmal nur einen Teil.
Im Dezember 2019 wird der letzte Schweizer Haushalt eine Jahresrechnung bekommen haben.
Rechnungen staffeln, das sei sinnvoll, sagt Erich Heinen von Serafe, denn es sorge für einen konstanten Geldfluss übers ganze Jahr. Einige müssen aber nicht zu diesem Fluss beitragen. Haushalte, in denen jemand Ergänzungsleistungen bekommt zum Beispiel, sind ausgenommen. Und wer weder Fernseher, Radio, Computer noch Handy hat, kann das Geld zurückverlangen, nachdem die erste Serafe-Rechnung eingetroffen ist. Und höchstens 5 Jahre lang. Das Gesuch um Rückerstattung muss man jedes Jahr neu stellen. Philipp Metzger vom Bundesamt für Kommunikation jedenfalls ist zufrieden.
Das neue System ist einfacher und günstiger.
Damit meint er vor allem, dass die Kundendaten in Zukunft automatisch fließen. Die Kantone liefern sie, niemand sollte sich mehr an- und abmelden müssen. Man gehe sorgfältig mit den Daten um, verspricht Serafe.
Wir haben eine eigene Datenschutzbeauftragte engagiert, die mit beiden Augen sehr genau hinschaut.
Und schon 2020 will der Bundesrat wieder hinschauen und die neuen Empfangsgebühren evaluieren.
Der jüngste Ebola-Ausbruch im Kongo hat bereits 155 Menschen das Leben gekostet. Wöchentlich kommen neue Ansteckungen dazu. Und der Kampf gegen die Krankheit gestaltet sich äußerst schwierig, denn betroffen ist ein Krisengebiet, immer wieder werden Helferinnen und Helfer angegriffen, ja gar getötet. Frage an Thomas Häusler von der SRF Wissenschaftsredaktion. Wer geht denn da aufs Gesundheitspersonal los?
Es wimmelt in dieser Region von Rebellen, Milizen, aber auch kriminelle Banden. Und die greifen immer wieder Städte und Dörfer an, aber eben auch dieses Gesundheitspersonal, diese Gruppen, die da unterwegs sind, um zu den kranken Menschen zu kommen. Gerade am Wochenende hat eine Miliz zwei Ebola-Helfer getötet. Aber es gibt auch Angriffe von der Zivilbevölkerung. Der Koordinator des Ebola-Einsatzes hat am Wochenende gesagt, dass es dazu 3 bis 4 Mal pro Woche komme. Noch nie seien die Helfer während eines Ebola-Ausbruchs so vielen Angriffen ausgesetzt gewesen. Alles zusammengenommen gibt es dadurch so viele Zonen, die eben so gefährlich sind, dass die Helfer und Helferinnen sie gar nicht betreten können und das Virus hat dort freie Bahn.
Dass auch die Zivilbevölkerung auf Helfer losgeht, diese angreift, das lässt aufhorchen. Wie kommt es dazu?
Das Misstrauen in der Bevölkerung in dieser Region ist groß. Den Menschen dort in Nord-Kivu wurde von vielen Seiten immer wieder übel mitgespielt, auch von Offiziellen des Staates. Und das schürt das Misstrauen enorm. Es gibt auch viele Gerüchte, dass zum Beispiel das Ebola-Virus vom Westen oder von der Regierung verbreitet wird. Und viele Menschen wollen um keinen Preis in eines der speziellen Ebola-Behandlungszentren gehen. Diese Zentren gelten einigen als Zentren des Todes.
Also ist es vor allem die instabile Situation, die dazu führt, dass man im Moment im Kongo Mühe hat, die Ausbreitung von Ebola einzudämmen? Oder gibt es weitere Gründe?
Ja, es gibt leider noch eine ganze Reihe weiterer Gründe. Also zum Beispiel wollen die Menschen ihre Toten selbst bestatten und dabei können sie sich leicht anstecken. Viele Menschen gehen auch zu traditionellen Heilern und diese behandeln falsch und gefährlich und verbreiten das Virus sogar noch. Es heißt, viele Kinder hätten sich bei solchen Heilern angesteckt.
Was bedeutet das, Thomas Häusler, alles für den Erfolg der Impfkampagne, welche die Weltgesundheitsorganisation im Kongo durchführt?
Ja, natürlich ist diese Impfkampagne dadurch auch erschwert, zum Beispiel durch unbetretbare Konfliktzonen und durch das Misstrauen. Manche Menschen wollen sich nicht impfen lassen, aber ohne diese Impfung, die ja recht neu ist, wäre die Situation wohl noch viel besorgniserregender. Immerhin sind schon 20.000 Menschen geimpft worden in den letzten Monaten und nach allem, was man von diesem Impfstoff weiß, ist seine Wirkung so gut, dass dadurch viele Menschen vor Ansteckung und Tod gerettet worden sind.
Worauf kommt es denn jetzt an oder anders gefragt, wie groß ist die Gefahr, dass sich der Ebola-Ausbruch im Kongo zu einer regelrechten Epidemie auswächst?
Ja, diese Gefahr ist real. Die Weltgesundheitsorganisation warnt seit einiger Zeit, man müsse das Virus besser in den Begriff kommen, trotz all der Konflikte und des Misstrauens in der Bevölkerung. Die WHO hofft, dass der UNO-Sicherheitsrat dafür sorgt, dass die UNO-Blauhelme in der Region effektiver für Ruhe sorgen können. Sie versucht auch näher an die Bevölkerung zu kommen, sie noch besser zu informieren. Ob das schließlich gut geht oder ob sich Ebola weiter ausbreitet, vielleicht in die Nachbarländer Uganda und Ruanda, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht voraussagen.
Informationen von Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler hier im Rendezvous. Noch frisch sind die Bilder von den gewaltigen Schäden, die ein schweres Erdbeben und ein anschließender Tsunami auf der indonesischen Insel Sulawesi vor 4 Wochen angerichtet haben. Häuser, ja ganze Dörfer haben Beben und Fluten zerstört. Über 2000 Menschen kamen ums Leben. Viele Länder boten den indonesischen Behörden ihre Hilfe an. Auch die Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA sowie Schweizer Hilfswerke reisten sofort nach Palu, um Wasser, Nahrungsmittel und Zelte zu verteilen. Wie kommt die Hilfe voran? Das hat sich Karin Wenger in einem Monat nach der Katastrophe in Palu angeschaut.
Ein Mann steht auf einem Trümmerfeld. Er wirkt ratlos. Einzig die Bodenplatten sind intakt geblieben. Sie glänzen weiß. Der Rest des Hauses wurde vom Tsunami zerstört, das Dach 50 Meter ins Landesinnere getragen. Der Mann heißt Mahar. Die weißen Platten sind sein Küchenboden.
Ini dapur. Yang sana itu, yang putih tehelnya sana itu, kamar sana.
Die Plättchen hier mit den Blumen gehörten zur Terrasse. Ich habe sie erst kürzlich neu gelegt. Und dort drüben, da wo das Loch ist, da lebten mein Bruder und seine Frau. Von meiner Schwägerin fehlt bislang jede Spur. Das Meer hat das Loch mit Wasser gefüllt. Immer wieder seien sie reingetaucht, aber die Frau hätten sie nicht gefunden. Hühnerhaut kriege er, wenn er da stehe, sagt Mahar. 5 seiner Familienmitglieder kamen durch den Tsunami ums Leben. Mahar will zurück ins Zeltlager. Das liegt am Hang, weg vom Meer. Vor den Zeltplanen, unter denen die Überlebenden eine kleine Küche und Schlafstätten eingerichtet haben, vor diesen Planen steht ein Wassertanker. Das Wasser fließt aus einem Rohr in die Eimer und Kübel, die die Lagerbewohner hinhalten. Mahar stellt sich in die Warteschlange und sagt: Das letzte Mal kam der Wassertanker vor 3 Tagen. Oft holen wir das Wasser am Fluss. Seit er im Lager lebt, liefert die lokale Partnerorganisation von Save the Children Wasser an die Tsunami-Überlebenden. Internationale Organisationen dürfen im Katastrophengebiet nur mit indonesischen Partnern arbeiten. Aduma Situmorang organisiert die Hilfe der Partnerorganisation von Save the Children in Palu. Sie sagt, die Situation habe sich deutlich verbessert.
When I came here 2 weeks ago, that there's no still electricity.
Als ich vor 2 Wochen hierher kam, gab es keinen Strom. Kommunikation war schwierig. Jetzt gibt es wieder Strom und sogar einige Läden sind offen und der Markt funktioniert. Trotzdem gibt es bis heute Orte, die wir nicht erreichen konnten, weil die Straßen immer noch verschüttet sind. In unseren Lagern leben auch Kinder, die immer noch nach ihren Eltern suchen. Viele sind traumatisiert. Zelte, Lebensmittel und Wasser seien wichtig. Traumaarbeit ebenso. Auch diese Hilfe leisteten unzählige indonesische Freiwillige. In einem Zeltlager auf der anderen Seite der Meeresbucht stehen Kinder in einem großen Kreis. Sie halten sich an den Händen und singen aus voller Kehle. Angie Hussein, die eigentlich an einer Universität Wirtschaft unterrichtet, leitet das indonesische Team von Freiwilligen, das hier und in anderen Lagern Aktivitäten für Kinder organisiert. Wir machen Spieltherapie für die Kinder. Zum Beispiel sollen die Kinder zeichnen, wie sie sich an den Tsunami erinnern. Viele haben absolut keine Erinnerung und haben das Erlebte einfach verdrängt. Das Lager mit den großen weißen Zelten für Tsunami-Opfer ist ein Projekt der Schweizer Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, DEZA. Diese hat in 3 Lagern Zelte für 300 Familien aufgestellt. Raul Forster ist der Schweizer Teamleiter am Ort. Auch er sagt, als er angekommen sei, habe nichts funktioniert, die Leute seien traumatisiert gewesen.
Und jetzt sieht man wieder Leben, sieht man wieder Kinder, die spielen, die singen. Die Zelte sind da. Die Leute danken uns immer, dass wir da sind. Wenn wir denen 3 Tarpolin geben und nur 2 brauchen, werden sie sagen, nein, nein, bringen den Tarpolin für jemand anderen, der das braucht, der das nötig hat.
Diese Woche wird das Soforteinsatzteam der DEZA wieder nach Hause reisen. Ihre Nothilfe in Palu ist abgeschlossen. Das Management des Lagers wird dann ans Rote Kreuz übergeben. Denn für die Leute in den Lagern ist die Krise längst nicht vorbei. Sie werden noch Monate in den Zelten leben müssen, bis ihre Häuser wieder aufgebaut sind. Für Mahar, dessen Haus vom Tsunami zerstört wurde, ist jedoch eines klar. Er will nie mehr am Wasser leben.
Aus Palu die Reportage von unserer Korrespondentin Karin Wenger. Gleich auf SRF 1 und 4 China auf dem Vormarsch. Worauf gründet dieser Erfolg und wie soll unsere Wirtschaft damit umgehen? Das besprechen wir im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen heute mit Andrea Abbühl.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bezeichnet die Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi als einen barbarischen, geplanten Mord. Die Türkei werde weiter ermitteln, sagte er in einer Rede.
Im Prozess gegen Mitglieder der umstrittenen An-Nur-Moschee in Winterthur sind 8 der 10 Angeklagten schuldig gesprochen worden. 2 der Verurteilten wurden des Landes verwiesen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Angeklagten 2 andere Moscheebesucher bedroht hatten. Die Asylgesuche in der Schweiz gehen zurück. In den ersten 9 Monaten dieses Jahres haben rund 11.500 Menschen einen Asylantrag gestellt und damit gut 17% weniger als im gleichen Zeitraum im Vorjahr, wie das Staatssekretariat für Migration mitteilt.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.